Das Auto selbst ist immer noch super, super wichtig für sowohl Deutsche als auch Europäer. Die Autoindustrie ist immer noch riesig und ja, da wird gerade viel tot geredet und wir stecken unter super großen Struggles. Aber gleichzeitig, wenn du international unterwegs bist und sagst, dass du Deutscher bist, ist die erste Antwort entweder Fußball oder Auto. Jeder schaut immer auf die Batterie, aber wenn du einen Elektromotor hast, der 10% effizienter ist als der Stand der Technik, dann hast du entweder 10% mehr Reichweite im Fahrzeug oder, ganz simpel gesprochen, eine 10% kleinere Batterie, die du brauchst. Wir haben hier in Garching ein Jahr, wir warten immer noch auf den ordnungsgemäßen Anschluss, damit wir die Prüfstände ordentlich betreiben können. In der Zeit hat unser Wettbewerber in China eine größere Produktion aufgebaut.
Ihr hört Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus. Von 1E9, eurer Community für Zukunftsoptimismus.
Deep Tech Unlocked ist zurück 2026. Wir freuen uns auf viele neue Technologien, natürlich das Themenfeld KI. Aber Thomas, wir sind ja nicht nur hier, um die letzten und neuesten Hypes zu besprechen, sondern wir schauen uns mal wieder das ganze Spektrum an. Bist du bereit für dieses Jahr und unseren Podcast?
Ich bin bereit und freue mich sehr, Thorsten. Und ich freue mich vor allen Dingen auch, dass wir heute das Thema Zukunft der Automobilität uns vorgenommen haben als Thema mit einem spannenden Gast. Und ich freue mich sehr darauf. Ich habe vorhin mal ein bisschen noch in der historischen Mottenkiste gekramt, und habe da eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass um 1900 E-Autos eigentlich schon mal sehr en vogue waren, zumindest in den USA. Ich hatte Zahlen gesehen, die sagten, etwa 38% der Autos, die damals unterwegs waren, waren Elektroautos. In New York City angeblich sogar 50% in der Stadt. Damals war die führende Technologie tatsächlich Dampfantrieb und beide eben sehr viel populärer als die Benziner, die dann doch deutlich zurücklagen. Und dann passierte eigentlich was ganz Interessantes und deswegen erzähle ich das heute auch nochmal, weil dann doch ja oft nochmal Entwicklungen, die von außen kommen, so eine Struktur komplett verändern können. Jetzt in dem Fall bei den Antrieben. Die große Pause dann der Elektroautos, die wurde dann damals ausgelöst, gar nicht nur durch billiges Öl alleine und eine höhere Verfügbarkeit dann auch von Benzin, sondern es gab eine Innovation, die es plötzlich den Benzinern erlaubt hat aufzuholen. Und zwar wurde um diese Zeit der elektrische Anlasser erfunden. Das hieß, die Leute mussten also nicht mehr vorne an das Auto erst mühselig ankurbeln und konnten dann starten, sondern das ging jetzt aus dem Fahrzeug selbst. Also es war gar nicht unbedingt was, was per se gegen die Elektroautos schon gesprochen hätte, aber was die Benziner plötzlich in die Lage verbracht hat, aufzuholen. Und das hat mir doch nochmal gezeigt, man muss immer wachsam bleiben, links und rechts. Es können ganz viele Entwicklungen passieren, die so ein Spiel auch nochmal verändern.
Also These ist, die Elektromobilität übernimmt doch nicht das Feld und irgendwann kommt noch eine dritte Technologie wieder, ne? Und wird die ganze Automobilindustrie nochmal völlig umkehren. Das gesagt, ja, auch wir schauen uns das Thema Innovation Automobil wieder an. Und ich habe eine kleine Zahl für dich mitgebracht. Der VDA hat in 2023 mal zusammengefasst, dass die deutschen Hersteller und Zulieferer im Automobilsektor von 2023 bis 2027 insgesamt 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung stecken. Und das ist natürlich ein Wahnsinnspotenzial für Innovation. Gleichzeitig, wenn wir beide uns mal überlegen, wie viele Startups könnte man denn fördern, investieren, um sie auch in den Zustand zu bringen, wo das Startup ist, über das wir heute sprechen werden und wo du den CEO interviewen wirst, dann kann man bis Post Series A einige tausend Startups in einen Zustand bringen, dass sie Prototypen haben, dass sie so langsam auch fähig werden, mit den Etablierten in Kooperation zu gehen. Und dann ist doch immer wieder die große Frage, worüber stimuliert man Innovation am besten? Über die großen Etablierten, über die neuen kleinen Vehikel, die Startups oder beide dann auch in Kombination? Und das ist ja auch Teil deines Themas heute. Freue mich sehr, du hast gesprochen, Felix Birnbacher, den CEO und Founder von Deep Drive. Und ich würde vorschlagen, wir hören gemeinsam rein.
Unser heutiger Gast ist Vertreter der neuen Deep Tech Gründergeneration in Deutschland. Er ist mit seinem Team angetreten, die Automobilindustrie ein Stück weit zu revolutionieren, und zwar über den Antrieb. Er selbst kommt von der kaufmännischen Seite, hat BWL in München und an der Bocconi in Italien studiert und seinen Berufseinstieg zunächst bei einer Investmentbank in London gemacht. Nach kurzer Zeit war ihm das aber offensichtlich zu langweilig und er hat vor 5 Jahren das Unternehmen Deep Drive in München mitgegründet, dessen CEO er auch ist. Und heute ist er unser Gast, Felix Pambacher. Lieber Felix, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, hier zu sein.
Wir sprechen ja heute über die Zukunft des Automobils. Und ich habe mich vorhin nochmal gefragt, ob man das Auto eigentlich immer noch als das deutschen liebstes Kind bezeichnen kann oder ob das mittlerweile schon überholt ist. Wie nimmst du das denn wahr, jetzt auch mal als Vertreter einer jüngeren Generation, die angeblich nicht mehr so den emotionalen Bezug zum Auto hat?
Ja, ich glaube, das Auto selbst ist immer noch super, super wichtig für sowohl Deutsche als auch Europäer. Die Autoindustrie ist immer noch riesig und ja, da wird gerade viel tot geredet und wir stecken unter super großen Struggles, aber gleichzeitig, wenn du international unterwegs bist und sagst, dass du Deutscher bist, ist die erste Antwort entweder Fußball oder Auto. Ja, also ich glaube, wir werden immer noch wahrgenommen und bewundert für unsere Autoindustrie und auch als Konsumgut ist das Auto immer noch nicht wegzudenken. Ich glaube, die meisten meiner Freunde auf jeden Fall auf dem Land kaufen sich ein Auto und in der Großstadt, da nutzt du dann halt Carsharing. Aber Carsharing ist trotzdem genauso Autofahren und braucht trotzdem die gleiche Hardware.
Und man sieht es dann, finde ich, immer auch nochmal, wenn man in Kinderaugen blickt, wenn ein Sportwagen vorbeifährt oder wenn man im Museum an schönen Autos vorbeigeht, die Emotion ist dann doch noch da. Und jetzt die Historie, die wir in Deutschland natürlich haben und auch die Qualität, die man dem Standort zuspricht, die, finde ich, kann man auch, wenn man jetzt auf das Thema Antrieb schaut, nochmal in einem Beispiel sehr gut sehen. Das ist mir jetzt, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, nochmal so klar geworden. Und zwar gab es 1986, das war wahrscheinlich ein gutes Stück noch vor deiner Geburt, einen sehr ikonischen Werbespot genau zum Thema Antrieb, also wo auch das Thema Antrieb das erste Mal eigentlich eine Hauptrolle gespielt hat. Sehr minimalistischer Spot, hat nur eine Minute gedauert, kein gesprochener Text, keine Erklärung. Und das sieht also ungefähr so aus. Man sieht zunächst ein unspektakuläres rotes Auto im Schnee stehen. Der Wind pfeift, alles ein bisschen ungemütlich. Und man ahnt aber schon an der Musik, gleich wird noch was passieren. Und dann nähert sich von hinten also ein Mann, dunklen Mantel mit Handschuhen, schick angezogen, streicht noch einmal liebevoll an der Motorhaube vorbei, setzt sich in das Auto, der Motor startet, die Scheibenwischer schieben eine schöne Schicht Pulverschnee von der Windschutzscheibe und dann geht's also los. Erst langsam und dann aber ziemlich rasant, offensichtlich einen Anstieg nach oben. Ja, was soll man sagen? In der nächsten Einstellung sieht man, was es mit der Sache auf sich hat. Das Auto scheint also mühelos eine Skisprungschanze zu erklimmen. Absolut spektakulär. Und den entscheidenden Hinweis hat man natürlich in einer Einstellung vorher schon gesehen, als das Heck des Autos zu sehen war. Und dort stand dann also in großen Lettern das Wort Quattro. Also die Markenbezeichnung für das Allrad oder für die Allrad angetriebenen Fahrzeuge von Audi. Absolut ikonischer Spot. Sprach vollkommen für sich selbst und fand ich eben bemerkenswert, dass es eben das Thema Antrieb wie sonst sehr selten eigentlich mal so eine Hauptrolle tatsächlich gespielt hat in so einem Spot. Und heute reden wir beide auch über den Antrieb von Autos, weil ihr euch überlegt habt, dass es auch in dem Bereich wieder mal Zeit für die nächste Revolution wäre. Und wir haben für dich, wie für jeden unserer Gäste, eine kleine Tale from the Future erstellen lassen von unserer KI, wo wir mal so ein paar Jahre in die Zukunft gucken und uns anschauen wollen, wie die Zukunft aus deiner Sicht vielleicht aussehen könnte. Da hören wir mal eben rein.
Im Jahr 2030 ist klar, Elektromobilität hat den Durchbruch doch noch geschafft. Kaum jemand möchte noch Verbrenner. Dabei hatte man Mitte der 2020er noch ernsthaft an E-Autos gezweifelt. Zu teuer, zu wenig Reichweite, nur mit Subventionen attraktiv. Den Wendepunkt markierte ein Technologie-Startup aus München, DeepDrive. Anstatt immer größere Batterien zu bauen, griff DeepDrive das eigentliche Problem an, den Wirkungsgrad des Antriebs. Die Motoren wanderten ins Rad, wurden effizienter, materialärmer. Das veränderte alles. Elektroautos wurden trotz hoher Reichweiten deutlich günstiger und damit für breite Käuferschichten attraktiv. DeepDrive selbst wurde vom Start-up zum technologischen Rückgrat der Branche. Die Technologie half der deutschen Autoindustrie, im globalen Wettbewerb um Elektromobilität nicht nur mitzuhalten, sondern ihre industrielle Stärke in das elektrische Zeitalter zu überführen.
Wie klingt das für dich, Felix?
Also genau das ist das Ziel. Von dem her, ich glaube, wir sind auf der richtigen Reise. Ich glaube, die kleine Änderung, die ich anbringen würde, ist, wir werden es nicht alleine schaffen und es ist auch gar nicht das Ziel, das ganz alleine zu machen, sondern immer mit den richtigen Partnern und es wird eine ganze Reihe an Innovationen geben, die Elektroautos salonfähig machen wird, noch mehr als sie heute schon sind, aber wir wollen definitiv Teil davon sein und wenn es sich so oder so ähnlich anhört, dann in 2030, dann haben wir irgendwas richtig gemacht.
Ja, und heute reden wir beide auch über den Antrieb von Autos. Ihr habt euch nämlich überlegt, dass es Zeit wäre in diesem Bereich nochmal für die nächste Revolution. Und deswegen lass uns doch mal tiefer einsteigen. Was genau tut ihr bei DeepDrive und was ist jetzt das technisch Besondere in eurem revolutionären Ansatz?
Ja, also zuerst mal glaube ich, der Antrieb eines Autos bekommt jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so wahnsinnig viel Liebe oder Aufmerksamkeit, erst recht nicht im Elektromotor oder im Elektroauto. Das ist auch okay. Wir tun es nicht für die öffentliche Wahrnehmung, wir tun es dafür, noch bessere, noch effizientere Elektroautos herzustellen. Und das wiederum hat einen riesigen Impact auf das Kaufverhalten der Nutzer. Also ich glaube, der Elektromotor wird oft unterschätzt in Bezug darauf, wie viel Einfluss er auf gute, sich gut verkaufende Fahrzeuge hat. Ein ganz einfaches Beispiel: Der Elektromotor ist der Verbraucher der Energie. Ja, jeder schaut immer auf die Batterie, aber wenn du einen Elektromotor hast, der 10% effizienter ist als der Stand der Technik, dann hast du entweder 10% mehr Reichweite im Fahrzeug oder, ganz simpel gesprochen, eine 10% kleinere Batterie, die du brauchst. Batterie ist der größte Kostentreiber und 10% aus Batteriegröße, Batteriekosten rauszunehmen, ist ein Riesentreiber von Konsumentenwert. Ja, deswegen, ich glaube, der Elektromotor an sich hat einen riesigen Systemimpact auf das Fahrzeug. Nicht nur eben gedacht an die Performance des Autos oder wie schnell kommt es von 0 auf 100, das ist bei Elektroautos ja sowieso generell kein großes Thema, sondern eben viel mehr auf das ganze Thema Effizienz, Reichweite und Kosten. Und wir haben uns vor langer Zeit kennengelernt, meine Mitgründer und ich. Wir waren zusammen im studentischen Motorsportteam der TU München und haben elektrische Rennautos gemeinsam entwickelt und gebaut. Und sind dann alle ausgeflogen in die Industrie, in unterschiedliche Ecken. Ich eben auf der kaufmännischen Seite, aber meine Mitgründer alle auf der technischen Seite bei den großen Autoherstellern und eben Motorenherstellern, Elektromotorenherstellern dieser Welt wie Bosch und so weiter. Und haben dann relativ schnell realisiert, dass es wahnsinnig viel Potenzial im Elektromotor gibt. Die ganze Autoindustrie entwickelt eigentlich eine ziemlich ähnliche Technologie an Elektromotor und zumindest für die Großserie, ja, für alle hochvolumigen Fahrzeuge. Und das ist an sich sehr spannend. Das funktioniert auch gut. Du siehst, dass die Kosten immer weiter runtergehen, je mehr du Skaleneffekte hast. Die Fahrzeuge sind mittlerweile schon relativ effizient. Also man sieht, dass da viel passiert. Aber was man nicht sieht, das ist so ein bisschen in Anführungszeichen unter der Motorhaube, ist, dass wir uns asymptotisch an die Grenzen, an die physikalischen Grenzen dieser Technologie annähern. Das heißt im Grunde genommen, wir erreichen halt die minimalen Kosten, die du mit dieser bestehenden Motortechnologie erreichen kannst. Und wir erreichen die denkbaren Limits, was Effizienz angeht, dieser Motortechnologie. Und wir sind wieder zusammengekommen, 7, 8 Jahre nach unserer studentischen Motorsportzeit, weil wir gesagt haben, es geht besser, es ist noch wahnsinnig viel Potenzial im Elektromotor. Und da kann man auch richtig viel rausholen, vor allem was Effizienz und was Kosten angeht. Und um das zu realisieren und verwirklichen, muss man aber neu denken und anders denken. Und wir haben eine Motortechnologie entwickelt, die in diesem Baum von wie man einen Elektromotor bauen kann, einen komplett neuen Ast darstellt, eine komplett neue Art und Weise, den Elektromotor zu denken, mit wahnsinnigen Vorteilen in Effizienz und Kosten.
Jetzt hattest du ja, Felix, weil du vorhin mal beim Stichwort Effizienz die Zahl 10% ins Spiel gebracht hast. Ist das jetzt die Größenordnung, in der ihr auch unterwegs seid, oder war das jetzt mal eine Dummy-Größenordnung, um es zu veranschaulichen?
Das ist die Größenordnung, in der wir unterwegs sind. Je nach Auslegung sind wir sogar bei 15-20% Effizienzvorteil. Aha. Also wirklich signifikante Effizienzvorteile und auf derselben Seite auch signifikante Kostenvorteile. Also wir reden von um die 15% Kostenreduktion allein in den Materialkosten, also Material- und Fertigungskosten unserer Motortechnologie im Vergleich zum Stand der Technik. Also wirklich signifikante Vorteile. Und was man sich vorstellen muss in der Autoindustrie, du bist in der Großserie komplett kostengetrieben. Ja, das ist oft für Leute sehr schwer nachvollziehbar. Aber wenn ein VW-Konzern 10 Millionen Fahrzeuge im Jahr baut und man spart irgendwo 5 Euro oder 10 Euro in der Komponente, dann macht es wahnsinnig viel aus, weil die multiplizierst du mal 100.000, mal 1 Million oder mal sogar 10 Millionen, wenn du es über die ganze Flotte ausrollst. Und das hat einen riesen Impact. Das heißt, in der Autoindustrie, ein großer Entwicklungsvorstand von einem großen Autohersteller hat uns mal gesagt, es passiert eigentlich nicht, dass du in einer Komponente 100 Euro Kostenpotenzial findest. Und wir kommen ums Eck und haben mit den den Materialkostenvorteilen plus den Systemkostenvorteilen, höhere Effizienz, dadurch kleinere Batterie, weniger Gewicht und so weiter, Vorteile von vielen Hunderten bis sogar 1000 Euro pro Fahrzeug, was vorher eigentlich nicht gesehen ist. Und das ist der Vorteil dieser Technologie, das verspricht diese Technologie. Nur ist es halt sehr schwer für die große etablierte Autoindustrie, für die Legacy-Companies, die wahnsinnige Industrial Firepower haben und richtig coole Sachen auf die Beine stellen, aber die gewohnt sind, evolutionär zu entwickeln. Ja, die Verbrennungsmaschine von Generation 15 bis Generation 25, das war das, was ein Top-Manager heute in seiner Karriere gesehen hat über die letzten 40 Jahre. Jetzt mit der Generation 0 anzufangen und nicht evolutionär, sondern revolutionär zu entwickeln, risikofreudiger, Dinge auszuprobieren und vor allem in sehr kleinen Speedboat-Teams Innovation schnell auf die Straße zu bringen. Und das war der Grund, warum wir am Ende Deep Drive gegründet haben. Die Essenz war, wir haben gesagt, da geht noch so viel im Elektromotor, da kann man noch so viel rausholen, aber wir können das nicht im Großkonzern, wir müssen das selber machen. Wir können es aber auch nicht als kleines, junges Studententeam, sondern wir können das nur mit der richtigen Expertise. Und so ein bisschen ist Deep Drive diese beiden Gehirnhälften, der Motorsport-Spirit von damals, Speedboat, koste es, was es wolle, wir bringen es auf die Straße, auf der einen Seite, aber professionelle Großserienerfahrung auf der anderen Seite. Ein durchschnittlicher Ingenieur bei uns hat 10 Jahre Berufserfahrung im Elektromotorenentwicklung oder Produktion.
Jetzt hast du vorhin gesagt, der Elektromotor, der unter der Haube steckt. Nach meinem Verständnis ist aber ja einer sozusagen eurer wichtigsten technischen Produkte ein Antrieb, der an der Radnabe oder in der Radnabe sitzt, also ein sogenannter In-Wheel-Drive. Warum gab es das denn eigentlich nicht früher schon? Beziehungsweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es das durchaus sogar schon mal auch im Mondfahrzeug. Also offensichtlich die Technologie war so ein Stück weit da, man hat sie ja beim Elektroauto nicht gesehen. Warum ging das früher nicht? Und wo kam jetzt der Durchbruch her?
Ja, genau. Der berühmte Radnabenmotor, den gibt es sogar schon sehr lange. Der Lohner Porsche hat 1901 oder 1902 bereits Radnabenmotoren verbaut gehabt. Wow. Also ist schon sehr lange her, dass sich Leute das ausgedacht haben. Das Problem, wenn du den Motor ins Rad baust, ist erstmal natürlich, ist es dann vor der Suspension, vorm Fahrwerk und damit sehr viel mehr Schlägen ausgesetzt. Und vor allem erhöhst du sehr stark die berühmte ungefederte Masse, ja, weil du eben nicht hinter der Federung sitzt, nicht in der Mitte des Fahrzeugs, sondern im Reifen. Das heißt, es wird viel mehr Masse beschleunigt, wenn du durch so ein Schlagloch hoch und runter fährst. Und das hat natürlich auch fahrdynamische Implikationen. Das heißt, es gibt eine sehr große, teilweise auch emotionale Vertretung in der Autoindustrie, die sagt, Radnabenmotoren kann es nicht geben und machen keinen Sinn. Viele Leute haben es trotzdem probiert, weil es hat sehr viele Vorteile. Der Hauptvorteil ist, du hast einfach viel mehr Platz. Wenn du die Motoren im Rad hast, dann hast du in der Mitte des Fahrzeugs Platz für Batterie, Platz für Passagiervolumen. Du sparst bis zu 400 Liter an Verbauvolumen, wenn du die Motoren in die Räder packst. Das heißt, es hat konzeptseitig extrem viele Vorteile, aber eben das Thema ungefederte Massen. Dann brauchst du teilweise Spezialmaterialien. Die Motoren werden einfach sehr teuer. Du brauchst immer zwei davon, weil die natürlich mindestens in zwei Rädern stecken müssen. Und Kosten und ungefederte Massen, also Gewicht, waren die Hauptblockaden von Radnabenmotoren. So, ganz wichtig, was wir erfunden haben, ist kein Radnabenmotor, sondern was wir erfunden haben, ist eine neue Motortechnologie, die genauso als Zentralantrieb angewendet wird. Auch da sind wir in vielen Kundenprojekten oder sogar als Generator für Hybridfahrzeuge, um Strom zu generieren und die Batterie aufzuladen. Aber eben auch der Radnabenantrieb. Und warum ist unsere Technologie dafür so gut geeignet? Weil sie eine extrem kompakte, kleine, leichte Motortechnologie ist und gleichzeitig eben, wie vorher angesprochen, extrem kostengünstig. Und das erlaubt es uns, die Motoren ins Rad zu packen und gleichzeitig aber eben die ungefederten Massen nur minimal zu erhöhen und kostenmäßig immer noch im Ziel zu bleiben. Und das ist der große Vorteil von dem, was unsere Motortechnologie eigentlich verspricht und warum wir überzeugt von sind, dass Radnabenmotoren mit unserer Motortechnologie salonfähig werden können. So, wichtige Disclaimer, ich versuche niemanden von Radnabenmotoren zu überreden. Viele Autohersteller schauen sich das selbst an, in unterschiedlichen Anwendungen, entweder als Hauptantrieb oder auch als Verallradung. Das ist ein super spannendes Feld, wenn du deinen Hauptantrieb als Zentralmotor beispielsweise also auf der Vorderachse hast und dann hinten einen Allrad darstellen willst, dann machst du zwei kleine Inwheel, zwei kleine Radnabenmotoren auf die Hinterachse und kannst so relativ leicht verallraden, ohne dass du die ganze Fahrzeugplattform verändern musst. Von dem her gibt es super spannende Anwendungsbereiche. Sehr viele Autohersteller schauen uns das an. Ich persönlich habe sehr wenige Gefühle, ob wir ein großes Serienprojekt gewinnen mit dem Zentralantrieb oder mit dem Radnabenantrieb. Aber es ist ein relativ klarer USP, der sehr, sehr gut vom Markt aufgenommen wird.
Jetzt habt ihr das ja sozusagen, weil rein technische Konzepte dann am Ende ja immer nicht alleine für sich stehen, habt eine erste öffentliche Demo jetzt auch gemacht. Ihr habt vorher natürlich auch intern getestet und habt Kunden was gezeigt, aber ihr habt eure Technologie in einen Tesla gebaut, um dann wirklich auch öffentlich zu zeigen, was damit möglich ist. Sehr schönes Weihnachtsvideo übrigens auch, wo das Auto in Szene gesetzt ist, sehr lohnenswert, empfehle ich jedem mal reinzuschauen. Felix, was war denn so das erste Gefühl, erstens mal in diesem Auto dann selber zu fahren? Ich habe gesehen, du hast es selber natürlich auch vorgeführt und es damit auch anderen zu zeigen. Und wichtigste Frage, hat Elon Musk schon nach einer Probefahrt gefragt?
Also es war ein wahnsinnig geiles Gefühl. Wir fahren mittlerweile seit 2 Jahren mit Prototypen rum in vertraulichen Kundenprojekten und konnten aber letzten September zum ersten Mal der Öffentlichkeit auch zeigen, was wir denn können mit unseren Fahrzeugen und mit unseren Motoren. Die große Überschrift hinter dem Event ist eigentlich, wie Sie sehen Sie nichts. Ja, was wir damit sagen wollen ist, dieses Fahrzeug, obwohl wir das selbst appliziert haben mit einem frühen Prototypenstand an Motoren, fährt sich genauso gut wie der echte Tesla. Wir holen da aber richtig viel Effizienz raus und richtig viele Kosten raus. Das heißt, es hat einen Impact von ungefähr 20% auf Reichweite im Vergleich zum Fabrikstand dieses Fahrzeugs. Es hat einen Impact von um die 15% auf nur Materialkosten plus dann eben noch die ganzen Systemkosten durch Reichweite und Gewicht. Und das Ding fährt sich auf der Rennstrecke auch noch unter Extrembedingungen mit diesen ungefederten Massen und im Slalom und so weiter genauso gut, ist genauso gut appliziert wie der echte. Von dem her wirklich super, super positives Feedback von auch Fahrwerkern der großen OEMs, die natürlich extrem gute Testfahrer sind. Und auf den Anruf aus Kalifornien warten wir noch. Der ist noch nicht bis zu uns durchgekommen, aber das ist auch in Ordnung. Ich erwarte sowieso nicht, dass Tesla unser erster Kunde wird. Die sind sehr vertikal integriert und wir haben extrem hohe Nachfrage von seinen ganzen Wettbewerbern und mit denen sind wir sehr glücklich.
Zu denen kommen wir natürlich dann auch noch gleich. Und mich würde noch interessieren, Felix, jetzt, wenn man so eine Technologie hat und auch zeigen kann, dass sie funktioniert, diese Effizienzvorteile da sind und man kann das demonstrieren, dann stellt sich ja die Frage, wie lange lässt sich diese Technologie dann eigentlich Dritten gegenüber verteidigen? Also man spricht ja bei Geschäftsmodellen generell auch dann von einem Moat, von einem Burggraben, den eine Technologie unter Umständen um ein Unternehmen baut, zu sagen, hier kommt eigentlich keiner dran. Weil wenn man es jetzt so hört, könnte man sagen, na gut, wo sind denn jetzt beispielsweise die Zulieferer, die früher auch Elektromotoren gebaut haben, warum können die das nicht schnell nachbauen? Also wie verteidigt ihr euch oder diesen Vorsprung, den ihr jetzt im Moment euch erarbeitet habt?
Ja, bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz kurz, was machen wir eigentlich anders? Weil das hilft dabei, die Frage zu beantworten. Ein normaler Elektromotor besteht normalerweise aus 2 Zylindern. Ein stehender Zylinder, der Stator, und ein sich drehender Zylinder, der Rotor. Am Rotor hast du in den meisten Fällen Magneten angebracht, ja, Permanentmagnete, die haben ihr eigenes Magnetfeld. Im Stator hast du eine Kupferwicklung, eine Kupferspule. Wenn du Spannung anlegst an die Spule, dann entsteht durch einen elektromagnetischen Effekt auch ein Magnetfeld im Stator. Jetzt weiß jeder, was passiert, wenn man 2 Magneten versucht zusammenzudrücken, die stoßen sich ab. So, das heißt, ganz simpel, drückt das Magnetfeld des Stators die Magnete im Rotor und dadurch entsteht aus einer Spannung eine Bewegung. Ja. Und so funktioniert eigentlich jeder Elektromotor. Was wir anders machen, muss man sich vorstellen, im Standard hast du eben diese 2 Zylinder, einer innerhalb des anderen. Der Rotor ist entweder innerhalb oder außerhalb des Stators. Stator wird festgehalten, Rotor dreht sich, treibt die Abtriebswelle an. Was wir anders machen, ist, wir bauen eigentlich 2 Rotoren. Und zwar innen und außen am Stator. Das heißt, du hast den Stator immer noch ein Zylinder. Nur sagen wir, der Stator hat ja ein Magnetfeld, das geht nach innen und nach außen. Das ist ja nicht gesteuert. Wir nutzen das viel besser aus, wenn wir einfach einen Rotor innen und einen Rotor außen machen. Den Deep Drive Doppelrotor. Ja, das ist eigentlich unsere Technologie. Und es führt dazu, dass du eigentlich zwei Motoren in einem baust. Du schiebst einmal Strom rein in den Stator und treibst damit aber zwei Rotoren an. Das hat nicht ganz den Effekt, dass du doppelte Performance oder doppelte Leistung hast, aber du hast damit eben eine viel höhere Drehmomentdichte, eine viel bessere Aktivmaterialausnutzung, damit eine viel höhere Energieeffizienz und für ein gegebenes Level an Leistung und Drehmoment kannst du eine kleinere Maschine bauen, weil sie eben so Drehmoment und leistungsdicht ist. Heißt wiederum weniger Material, dadurch kostengünstiger. Das sind die Vorteile unserer Technologie. So komme ich auf die höhere Effizienz und die niedrigeren Kosten und eine kompaktere Bauweise. Da stecken natürlich 5, 6 Kerninnovationen drin, die das Ganze erst ermöglichen und möglich machen. Das ist zum einen in der Mechanik der ganzen Motortechnologie, zum anderen aber auch in der Elektronik, die Leistungselektronik, die Motorsteuerung kommt auch von uns, die ist direkt integriert in dieser Motortechnologie und auch die Software des Ganzen. Und das führt mich jetzt zu unseren Lines of Defense, die wir in dieser Technologie haben. Heißt, im ersten Schritt, wir haben ein extrem starkes Patentportfolio. Das ist was komplett Neues und wenn du was komplett Neues patentierst mit allen Umgehungsmöglichkeiten, dann bist du schon mal in einer relativ guten Situation, weil du sehr differenzierte Patente mit vielen Ansprüchen hast und relativ klare geometrische Features und Systemfeatures. So, das heißt, ein sehr starkes Patentportfolio. Das ist Wall of Defense 1. Wall of Defense 2 ist, jetzt könnte immer noch jemand versuchen, 1000 Umgehungslösungen zu finden, die wir nicht selbst patentiert haben und den Motor nachbauen, kommt aber nicht auf dieselbe Softwaresteuerung. Die Softwaresteuerung ist ebenfalls ein super wichtiger Teil unserer Motortechnologie, die es uns eben erlaubt, diese Effizienz wirklich zu holen. Das heißt, auch da haben wir einen großen Vorsprung und extrem viel Know-how, das nicht in Patenten öffentlich einsehbar ist. Und das ist die zweite Wall of Defense. Und die dritte Wall of Defense ist, wir konnten in den letzten 4,5 Jahren seit der Gründung zeigen, dass wir extrem schnell und extrem innovativ sind. Und das ist für eine Firma wie uns das Allerwichtigste. Ja, Patente sind immer eine gewisse Barriere und ein gewisser Vorsprung. Aber um den Vorsprung zu halten, musst du weiter innovativ und weiterhin schnell sein. Und diese Geschwindigkeit, in der wir unseren Plan exekutieren, ist extrem elementar für den Erfolg von dem, was wir tun.
Und das ist, glaube ich, einfach, daran sieht man einfach nochmal, dass euer Unternehmen auch ein sehr typisches Beispiel für Deep Tech tatsächlich eben auch ist. Also einerseits diese Verteidigungsfähigkeit aus der Tiefe der Technologie kommt und aber aus dem sozusagen weiteren Fortschritt nicht stehen zu bleiben oder die Technologie einzufrieren, sondern dann genauso schnell eigentlich weiterzuentwickeln. Und jetzt ist die Technologie am Ende ja nur die Eintrittskarte. Das eigentliche Spiel, das ihr gewinnen wollt, ist ja die Industrialisierung, die Kommerzialisierung der Technologie. Und die Autoindustrie ist ja jetzt vielleicht nicht die leichteste, die man sich als Tech-Startup aussuchen kann auf der Kundenseite. Zudem ist es so, dass die Industrie ja durchaus in der Krise steckt. Manche Branchenexperten sprechen davon, ist die größte Krise seit Dieselgate, also dem großen Abgasskandal. BMW, Mercedes, VW machen so wenig Gewinn wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und manche Experten sprechen davon, dass die nächsten 3 bis 5 Jahre jetzt auch darüber entscheiden könnten, ob die Hersteller hier bei uns im Land sich überhaupt als starke und eigenständige Unternehmen halten und behaupten können. Da stellt sich dann die Frage, seid ihr jetzt der letzte Rest, der Industrie gerade noch gefehlt hat, oder kommt ihr umgekehrt genau zur rechten Zeit, also zur Rettung der Automobilindustrie?
Ja, und ich bin absolut überzeugt davon, dass die Automobilindustrie zwar eine extrem schwierige Industrie für einen Startup-Scaler wie uns ist, aber dass wir zur besten Zeit vermutlich in den letzten 100 Jahren in diese Industrie eintreten. Wir merken, dass die Industrie im kompletten Umschwung ist. Wir sehen alle, wie du auch ausgeführt hast, dass die nächsten Jahre entscheidend dafür sind, welche Player, auch geografisch, welche Nationen in der Automobilindustrie überleben werden und nachhaltig kompetitiv sein werden. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass viele Automobilhersteller, by the way, genauso in den USA und China, auf der ganzen Welt, vor diesen Struggles stehen, aber die Chance haben, zukunftsfähige, nachhaltig ökonomische Fahrzeuge zu bauen und an den Markt zu bringen und sich auch nachhaltig auf dem Markt zu beweisen. Nur bin ich auch überzeugt davon, dass es diese Player nicht alleine schaffen. Weil das Hauptproblem der europäischen oder westlichen Autoindustrie ist nicht genug Innovation auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu langsame Entwicklungszyklen. Wir reden davon, dass in der westlichen Autoindustrie Entwicklungszyklen bis zu doppelt so lang sind wie in China. Und die Brand, die Industrial Firepower, die Großserienfertigung, die Qualität, das ist top. Ja. Und wenn es die westliche Autoindustrie schafft, noch innovativer zu werden in kürzerer Zeit, dann wird sich die deutsche Autoindustrie langfristig behaupten werden. Davon bin ich absolut überzeugt. Nur glaube ich auch, dass es die deutsche Autoindustrie nicht alleine schafft. Und wir als Deep Drive, unser Selbstverständnis ist gar nicht, wir wollen, weiß ich nicht, wie das neue Amazon werden. Ja, Jeff Bezos sperrt sich 2 Tage in den Keller ein und übermorgen gibt es keine Buchhandlungen mehr. Sondern die Logik ist, wir gehen in Symbiose mit den etablierten Autoherstellern. Wir nutzen die Vorteile, die wir mitbringen, aus und wir nutzen die Vorteile, die unsere Partner, die großen Autohersteller und Zulieferer mitbringen, aus. Die können in Großserie fertigen. Ja, die können Werke aufbauen und betreiben. Ja, das sollen die auch weiterhin machen. Wir können extrem schnell, extrem innovativ entwickeln und Dinge ganz neu und anders auf die Straße bringen. Und diese Symbiose ist ganz wichtig für uns. Und das sieht man auch in, wie wir dieses Unternehmen über die letzten 4,5 Jahre aufgebaut haben. Wir haben Investments unter anderem neben Finanzinvestoren von dem Investment von dem Venture Capital Arm von BMW und von VW und von Continental. Wir haben strategische Partnerschaften mit großen Zulieferern, sowohl Tier 1s als auch Tier 2s, als auch Anlagenherstellern, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir arbeiten extrem offen und eng, auch in gewissermaßen in manchen Co-Developments mit Autoherstellern selbst zusammen. Und diese Offenheit, diese Transparenz, dieses dieselbe Sprache sprechen, ist extrem wichtig. Und ich glaube, der Schlüssel dafür, dass die etablierte Autoindustrie zukunftsfähig wird, sind genau diese Symbiosen, sind genau diese Partnerschaften zwischen den großen Tankern und den Speedboats wie uns.
Jetzt ist ja sozusagen die Beobachtung, dass die Etablierten es aus sich selber heraus nicht schaffen, auch Teil eurer Gründungs-DNA, wenn ich sie richtig im Hinterkopf habe. Also einer deiner Co-Gründer, der Alexander, war, glaube ich, bei Bosch mitverantwortlich für die Elektromotorenentwicklung und hat dort gesehen, da ist der radikale Sprung nicht möglich. Wir müssen es im Grunde selber machen. Also das ist Kern eurer DNA. Und bevor wir gleich nochmal auf diese Partnerschaften tiefer eingehen, das würde mich nämlich auch nochmal interessieren, wie die dann im Detail sich darstellen. Wie war denn die allererste Reaktion, als ihr dann wieder zurückgekommen seid zu den Zulieferern, zu Bosch, zu Continental oder eben zu den OEMs, die du angesprochen hast und ihnen das erste Mal vorgeschlagen habt, mit euch zusammenzuarbeiten?
Also ich glaube, es gab Mixed Feelings. Was uns von Anfang an geholfen hat, ist, wir haben absolute Top-Talente angestellt. Also ich glaube, wenn es um Motorenentwicklung geht, haben wir weltweit eines der besten, wenn nicht das beste Entwicklungsteam aufgesetzt oder konnten aufsetzen. Das liegt auch daran, dass es nicht viel Alternativen auf dem Arbeitsmarkt gibt, weil wenn du Entwickler bist mit viel Erfahrung und richtig Hunger und Bock hast, was zu reißen, dann gehst du entweder zu irgendeinem Großen, wo die Arbeitsweise überall eigentlich ziemlich gleich ist, oder halt zu uns. Und das hat uns geholfen, wirklich absolute Top-Talente einzustellen. Und das wiederum hat uns geholfen in den Konversationen mit den großen Tier 1s und OEMs, weil die kannten dann viele von uns schon und dachten, oh wow, die sind da dabei, da steckt echt was dahinter. Dazu hat natürlich auch nochmal geführt, dass wir super starke Berater, Unterstützer, Investoren an Bord haben, beispielsweise Peter Mertens, den ehemaligen Entwicklungsvorstand von Audi und Volvo. Jetzt seit kurzem auch den Peter Hochholdinger, den ehemaligen Produktionsvorstand von Tesla, das Mastermind der Produktionshölle von Tesla von 2016 bis 2019. Das heißt, es sind wirklich absolute Industry Luminaries, die bei uns extrem involviert sind und uns auch unterstützen. Und das hat natürlich sehr viel geholfen. Das heißt, am Anfang waren die Leute alle skeptisch. Die haben gesagt, spinnt ihr, was ihr davor habt, ist größenwahnsinnig. Ihr wollt eigentlich einen neuen Tier 1 aufbauen in der Industrie, die dominiert wird von Unternehmen, die 400.000 Mitarbeiter haben und viele, viele Dutzende Milliarden an Umsatz jedes Jahr machen. Aber die Leute haben es uns irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise trotzdem zugetraut und wollten doch mit uns arbeiten und schauen, was passiert. Das heißt, wir sind wirklich von Anfang an, ich glaube auch, das trifft den Zahn der Zeit, offene Türen eingerannt bei eigentlich allen Großen und konnten zum einen über unseren Track Record, über unsere Kontakte, aber dann auch relativ schnell über unsere Proofpoints, die wir erreicht haben, in erste Partnerschaften gehen. Und der beste Proof ist immer noch, wir sind in einer ingenieurgetriebenen Industrie nicht groß reden, sondern machen. Und Partner, die nicht an uns glauben, denen stellen wir halt einen Prototyp auf dem Hof und die testen den am Prüfstand und dann sehen sie selber, wo wir effizienzmäßig rauskommen. Und das ist eines der besten Argumente, das du in so einem Verkaufsprozess bringen kannst.
Aber beschreib mal, Felix, noch ein bisschen genauer vielleicht, wie so eine Partnerschaft ganz konkret aussieht. Also wenn auch vollkommen okay, wenn du es anonym vielleicht leichter erzählen kannst, sagen, musst du es nicht an einem OEM oder an einem Zulieferer festmachen, aber einfach um mal zu stehen, worin im Kern besteht diese Partnerschaft, die ihr jetzt auch schon habt mit den einzelnen Akteuren?
Also auf der Kundenseite arbeiten wir aktuell mit vielen großen Automobilherstellern, insgesamt 8 der 10 größten der Welt, in Prototypenprojekten. Das kann man sich so vorstellen, die suchen nach Antrieben für ihre neue Fahrzeugmodelle und schauen sich dann verschiedene Lösungen am Markt an. Manche wollen sie selber fertigen, andere wollen sie zukaufen. Wir verkaufen denen dann Prototypen, teilweise gehen wir dann auch in Projekte, in denen wir unsere Technologie applizieren auf ihren speziellen Use Case mit ihren Anforderungen an Bauraum, Performance, Effizienz und so weiter. Und in diesen Projekten arbeiten wir relativ eng mit den Autoherstellern direkt zusammen. Da ist es für uns extrem wichtig, möglichst nah am Autohersteller, an den Entscheidungsträgern dran zu sein. Von Arbeitsebene, mit der man natürlich super eng zusammenarbeiten muss, bis hin zu Top-Management-Entscheider hoch zum CTO der größten Autohersteller der Welt. Das heißt, da sind wir ganz gut vernetzt und arbeiten eng zusammen. Und das Ziel ist natürlich, das übergeordnete Ziel ist natürlich, einen Großserienauftrag zu gewinnen, dass einer dieser Autohersteller sagt, für mein neues Modell XY möchte ich den Deep Drive Motor verwenden. Ja, und dann kriegen wir einen Serienauftrag. Diese Aufträge sind riesig. Ja, also wir bieten eigentlich nur auf Großserienaufträge an. Das heißt, wir reden von Umsatzpotenzialen für Deep Drive von ein paar wenigen 100 Millionen Euro bis hin zu vielen Milliarden Euro. Das heißt, es sind wirklich echt große Aufträge, auf die wir anbieten. Und dann hängt die genaue Form der Zusammenarbeit ein bisschen davon ab, was der OEM sehen will. In dem klassischen Fall kauft der OEM seine Motoren von Deep Drive. Jetzt hat Deep Drive aber noch keine eigene Fertigung. Und wir haben nicht wie ein Bosch oder andere viele hundert Werke auf der ganzen Welt und 400.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die in diesen Werken arbeiten. Das heißt, wir partnern dann mit etablierten Automobilzulieferern. Wir nutzen dann deren Produktionsanlagen, deren Werke. Wir spezifizieren dann die Produktionslinie, stellen die bei denen ins Werk rein und die betreiben diese Linie. Ja, das heißt, das ist kein klassisches Lizenzgeschäft, wo wir einfach ein Patent entwickeln und das über den Zaun werfen und dann machen die alles, sondern wir sind in der direkten Kundenbeziehung mit dem Automobilhersteller, arbeiten aber mit bestehenden Werken mehr oder weniger in einer Auftragsfertigung mit Benefits, ja, also ein bisschen größer als eine reine Auftragsfertigung zusammen. Das heißt, wir sind sowohl sehr eng integriert und vernetzt nach oben hin zu unserem Kunden, den großen Automobilherstellern, wo viel Co-Development stattfindet, als auch nach unten oder zur Seite eigentlich mit den großen Automobilzulieferern, deren Fertigungskapazitäten weltweit wir nutzen. Und es ist gesellschaftlich gesehen eigentlich super spannend und wichtig, weil wir nutzen das, was da ist. Wir nutzen die Werker, die da sind. Wir nutzen die Anlagen, die da sind. Wir nutzen die Gebäude, die da sind auf der ganzen Welt. Und es ist auch für uns viel effizienter. Wir können viel schneller skalieren. Wir brauchen viel weniger CapEx. Und wir haben dieses ganze Thema Operational Excellence nicht, weil das ist ein riesen Fallstrick für Hardware-Deep-Tech-Unternehmen ist die Skalierung. Jeder kann sexy Prototypen bauen, aber die Großserie, das ist die große Challenge. Und was wir können, was wir in unserem Team abbilden können, ist die Industrialisierung dahin, die Vorbereitung, die Großserie, die Prozessentwicklung, die denken wir von Anfang an mit, weil wir sie in unseren Jobs die letzten 10 Jahre schon mitbegleitet haben, die Großserie von Elektromotoren, aber dann die Operations dahinter, die Linie betreiben, die Werke anlernen und so weiter. Das ist eine ganz andere Challenge und die wollen wir gar nicht selber machen. Dafür haben wir unsere Partner und dafür nutzen wir die etablierte Automobilindustrie.
Das ist ein super interessantes hybrides Modell, wofür es eigentlich auch noch gar keine so richtige Kategorie, glaube ich, gibt, so in der klassischen Automobilindustrie, wo man sonst immer sagt, naja, es gibt die Tier Ones, die klassischen Zulieferer und dann gibt es eben die OEMs, die das Ganze integrieren, aber es ist so ein Hybridmodell am Ende dazwischen. Jetzt ist nach meinem Verständnis in der Automobilindustrie, und wenn wir jetzt mal rauszoomen, jetzt auch mal unabhängig von Deep Drive, aber vielleicht um von deiner Erfahrung dann zu profitieren, auch vielleicht für andere Startups, die sich in diese Industrie reinwagen. Meine große Sorge ist, wenn ein Startup sich jetzt der Automobilindustrie nähert und selbst wenn erste Kontakte da sind, dann kommt man in so eine Startup-Garage, dann kommt der Corporate-Venture-Arm und es wird dann ein Riesenbohai gemacht. Aber faktisch ist ja, wenn man es in Anführungsstrichen setzt, der Endgegner ein vollkommen anderer und derjenige, der entscheidet darüber, welche Technologie kommt zum Einsatz, welches Budget wird da drauf geworfen, ist der Baureihenverantwortliche für das spezielle Modell, was dann eben entwickelt werden soll. Der aber häufig, das ist aber jetzt eine reine Beobachtung von außen, von diesen Startup-Garagen und den Corporate-Venture-Armen relativ unabhängig ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Im schlimmsten Fall interessiert es ihnen überhaupt nicht. Also wie überwindet man denn dieses Problem, beziehungsweise was kann man jetzt auch aus eurer Geschichte lernen, wie man sich diesen echten Entscheidungsträgern dann annähert, um denen ein Angebot zu machen, was sie eigentlich nicht ablehnen können?
Ja, ich glaube, das ist genau die richtige Beobachtung. Das ist in der Automobilindustrie extrem relevant und sicherlich in sehr vielen anderen Industrien, wo es um Partnerschaften zwischen großen Corporates und kleinen Startups geht, genauso. Im Grunde genommen ist es so, wenn du ein sehr frühphasiges Startup bist, dann hilft dir das schon über die Innovation-Arme oder über die Startup-Garagen dieser Welt zu gehen. Einfach, weil du lernst, das Unternehmen besser kennen. Das ist eine gewisse Guidance. Du hast noch gar keine Supplier-Nummer. Du willst trotzdem Prototypen verkaufen. Das funktioniert nur, wenn du in irgendeinem Startup-Garagen-Programm bist oder ähnliches. Das heißt, ich glaube, die haben einen wichtigen Platz in dieser Welt. Nur was sehr, sehr wichtig für die Gründer zu verstehen ist, wie du sagst, du wirst keinen Großserienauftrag mit der Startup-Garage gewinnen. Und du musst möglichst schnell, ja, zum richtigen Zeitpunkt den Absprung schaffen hin in die Business Unit. Und die Entscheidungsträger jetzt auf der Komponentenebene sind entweder die Baureihenverantwortlichen oder eben die Linienverantwortlichen. In unserem Fall der EA, ja, der Entwicklungsleiter für den Antrieb. Und diese Player müssen dich kennen, an die musst du nah rankommen und die müssen von dir überzeugt sein. Der Weg ist lang und hart, ja, in den meisten Fällen, aber du darfst dich nicht zu sehr auf die Startup-Garage verlassen, zumindest nicht mehr nach dem ersten halben Jahr oder Jahr der Zusammenarbeit. Und was für uns elementar war, ist wirklich diese Vernetzung hin in die Organisation und über die Organisation hinweg. Und wie wir Kundenakquise machen, ist nicht über Innovationsabteilungen, sondern ist eigentlich über eine gewisse Zangentaktik. Wir kommen von unten und wir kommen von oben. Von unten bedeutet erstmal, sehr viele Leute reden über uns, weil wir sehr spannende Technologie haben. Wir sind in super viel Fachpresse. Fachpresse wird gelesen von den jeweiligen Entwicklern in den großen Unternehmen. Wir sind auf den wichtigen Messen vertreten. Auch da laufen die Leute vorbei und schauen sich das an. Wir kommen dann Stück für Stück an immer mehr Projekte und dann müssen wir halt in den Projekten zeigen, was wir können und schnell sein und innovativ sein und bessere Technologie liefern. Und auch dann spricht sich das innerhalb von den Konzernen rum. Also das ist die Arbeitsebene, die wir sehr, sehr stark bespielen. Da hilft es, by the way, auch. Ich glaube, wir sind der einzige Automobilzulieferer, der das macht. Wir machen Targeted Ads on LinkedIn. Nicht, um Mitarbeiter zu gewinnen, sondern die meisten Entwickler in großen Konzernen sind auf LinkedIn. Und die lesen dann halt unser White Paper zu hocheffizienten Elektromotoren. Und das hilft uns super viel. Ja? Das heißt, das ist die untere Seite der Zange. Und die obere Seite der Zange ist, wenn die Arbeitsebene dich top findet, braucht die Arbeitsebene trotzdem ein Budget, was mit dir zu machen. Und das ist das Top-Management. Also mittleres und Top-Management. Und an das kommen wir eigentlich nur über Kontakte ran. Das heißt, über Intros. Wir haben eigentlich bei fast jedem großen Automobilhersteller Ex-C-Levels, die unsere Berater sind oder die uns unterstützen, die extrem gut vernetzt sind in diesen Konzernen. Was uns einfach dabei hilft, mit den richtigen Leuten mal Abendessen zu gehen, das ist auch gar nichts Unanständiges, sondern da geht's eher darum, die Visibility zu bekommen und zu sagen, hey, uns gibt's auch noch, schaut euch das doch mal an. Und wenn die Arbeitsebene das dann ihrem Management vorschlägt und sagt, hey, wir haben hier mal mit DeepDraft gearbeitet, dann heißt es, ja, haben wir schon gehört, die sind ganz gut, mit denen arbeiten die anderen auch, mit denen machen wir mal was. Das heißt wirklich, von beiden Seiten kommen ist extrem relevant und extrem wichtig, um diesen Konzern zu bespielen. Was uns tatsächlich auch hilft, ist das Corporate Venture Capital, weil das hängt natürlich jetzt immer vom spezifischen Unternehmen ab. Das ist in manchen Unternehmen eher so eine Randerscheinung, in manchen Corporates. In anderen sind es aber trotzdem Akteure, die in diesem Corporate Venture Capital tätig sind, die extrem gut im Konzern vernetzt sind. Und wenn das der Fall ist, dann hilft das super viel, weil das ist eben auch dieser obere Teil der Zangentaktik, dass du einfach dein Netzwerk innerhalb dieses Konzerns ausbauen kannst.
Das ist auch nochmal hochinteressant zu hören, Felix, weil dieses ganze Corporate-Venture-Modell ja durchaus immer auch kritisch beurteilt wird oder beäugt wird. Und ich glaube, es gibt sehr gute Beispiele und es gibt welche, die noch nicht so richtig funktioniert haben. Aber von dem her ist es hochinteressant, dass du sagst, das ist sehr hilfreich für euch. Und das bringt mich auch schon zum Thema vielleicht Finanzierung jetzt des Unternehmens. Also wenn wir diesen Teil mal ein bisschen genauer auch nochmal angucken. Ihr seid ja kein Startup mehr, sondern im Grunde das, was man als Scale-Up bezeichnet oder als Wachstumsunternehmen. Ihr habt eure letzte Finanzierungsrunde vor grob anderthalb Jahren gehabt, das war eine Series B, 30 Millionen Euro habt ihr eingesammelt. Wie würdest du denn über die finanzielle Seite jetzt mal die nächsten Schritte eures Wachstums beschreiben?
Also ich glaube, was wir bisher gemacht haben, wir haben bisher ungefähr 50 Millionen Euro eingesammelt nach unseren Proofpoints, war ziemlich genau im Plan, den wir am Anfang zumindest grob skizziert haben. Es ist klar, du musst erstmal Prototypen-Proof zeigen, damit kannst du eine erste Runde einsammeln. Dann musst du zeigen, dass Kunden das irgendwie wollen und du brauchst eine gewisse Customer Traction, damit eine zweite. Und dann zeigst du, dass du nicht zu weit weg bist von ersten Aufträgen und dass du jetzt wirklich einen Serienauftrag anlocken kannst und damit race zu einer Series B. So, das ist eigentlich aus meiner Sicht einen sehr klassischen Pfad, den wir beschritten haben. Sehr konsequent eigentlich alle 12 Monate mit einer neuen Finanzierungsrunde bis zur Series B. Und mit der Series B waren wir an einem Punkt, wo wir mit der Finanzierung, die wir damit eingesammelt haben, an einen Punkt kommen können, wo wir die Technologie validiert haben. Das heißt, wir wissen, die Technologie funktioniert und die anderen wissen es auch, ja, was wichtig ist. Das heißt, Autohersteller haben unsere Motoren getestet in Fahrzeugen, auf Prüfständen und stimmen den Effizienz- und Kostenvorteilen zu. Wir haben das Team aufgebaut, das das delivern kann. Ja, wir sind jetzt knapp 100 Leute, absolute Experten aus der Industrie. Und wir sind in den Kundenbeziehungen an einem Stand, dass wir beauftragbar sind. Ja, das heißt, wir auch die ganze Organisation ist vorbereitet, von Qualität über Einkauf bis hin zu Vertrieb, Legal, Finance, alle Backoffice-Tätigkeiten. Wir sind bereit für einen ersten Serienauftrag. Und jetzt haben wir noch 1,5 Jahre Runway und müssen in diesen 1,5 Jahren Runway den ersten Serienauftrag gewinnen. Und das sieht ganz gut aus. Wir haben da verschiedene Eisen im Feuer. Und mit dem ersten Serienauftrag haben wir dann ein Orderbook von 500 Millionen oder mehr und können das Unternehmen entsprechend hochskalieren und damit eine größere Finanzierungsrunde einsammeln, um dann dieses Projekt zu delivern. Das heißt, es gibt sehr, sehr klare Proofpoints auf dieser Reise und der nächste große entscheidende Proofpoint ist der Serienauftrag. Und mit dem Serienauftrag können wir das Unternehmen eben dann entsprechend skalieren.
Also wenn du jetzt so einen Serienauftrag in der Größenordnung, wie du es beschrieben hast, 500 Millionen gewinnst für das Unternehmen, wie hoch ist denn dann der Bedarf eigentlich noch für eine weitere Außenfinanzierung?
Ja, in der Automobilindustrie, und das ist wahrscheinlich übertragbar auf andere ähnliche Dynamiken, ist es so, dass du einen Serienauftrag gewinnst. Mit dem Serienauftrag gehst du dann in die Ausentwicklung der spezifischen Variante. Du baust die Produktion auf und normalerweise bist du dann ungefähr 2 Jahre später, in China ist es ein gutes Jahr später, in Europa ist es 2,5 Jahre später, gehst du dann in die Produktion. Also der SOP, der Start of Production, ist normalerweise 2,5 Jahre nach der Nominierung des Suppliers. Weil der Autohersteller selbst muss ja auch erstmal alle Supplier nominieren und überlegen, von wem kauft er was und dann baut er seine eigenen Produktionslinien auf, geht in die Wintererprobungen und so weiter. Das heißt, für uns gilt es dann mit der ersten Beauftragung, die Produktion zu skalieren, aber die Komponente zu testen und auch einfach noch ganz glatt gesprochen 2 Jahre die Rechnungen zu bezahlen und die Gehälter zu bezahlen, bevor wir dann in signifikante Unit Revenues kommen mit Start of Production. Und das ist zusammen mit einem gewissen Working Capital Puffer und was da noch alles mit dazu gehört, dann wie sich der Kapitalbedarf ergibt.
Wäre es jetzt, sagen wir mal, total in der Größenordnung daneben gegriffen, wenn man sagt, ein kleiner dreistelliger Millionenbetrag ist so eine Größenordnung, die man dann für so eine Finanzierung braucht?
Ja, das hängt sehr stark von der Größe des Projekts ab und auch des spezifischen Setups. So eine Produktionslinie für Elektromotoren kostet also rein die Linie, ja, ohne Peripherie, kostet um die 20 Millionen. Und da macht es natürlich auch schon einen großen Unterschied, ob man die selber bezahlt oder der Partner die bezahlt. Das heißt, das hängt sehr stark vom Setup ab. Ein gewisser Teil davon lässt sich auch Fremdkapital finanzieren, wenn man von dem großen Autohersteller eine große Linie hat. Das heißt, die Eigenkapital, also die EK-Finanzierung wird entsprechend geringer ausfallen. Aber ja, in der Größenordnung oder etwas drunter ist wahrscheinlich realistisch.
Siehst du denn dann eine Chance, wir haben da auch mal drüber gesprochen oder wir waren auf einer gemeinsamen Veranstaltung, etwa ein Jahr her in Berlin beim VDA, wo wir ein bisschen auch aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft jetzt der Automobilindustrie geblickt hatten und aber auch auf die Chance für Startups und Scale-Ups. Und du hattest auch nochmal darauf hingewiesen, auch auf einen Befund, den wir in anderen Bereichen ja auch sehen, dass es nicht so einfach ist, größere Eigenkapitalfinanzierungen dann mit europäischen Investoren tatsächlich auch zu schaffen. Ich glaube, das wird langsam besser. Aber in welche Regionen guckst du da und spürst so einem gewissen Pull dann auch in diese Weltregionen. Also sprich, wenn ich Investoren aus Amerika habe, gehe ich möglicherweise meine Investoren hinterher. Das ist nochmal eine etwas andere Perspektive, als zu sagen, okay, ich gehe meinem Kunden hinterher. Also wenn mein Kunde in Amerika oder in China sitzt, muss ich möglicherweise dort natürlich auch hin. Aber selbst über diese Finanzierungsfrage, gibt es diesen Pull, beziehungsweise spürst du den und wie schaust du da drauf?
Ja, das ist bei uns etwas, ist vielleicht ein Spezialfall, aber etwas weniger der Fall. Dadurch, dass es gibt halt am Ende 20 große oder 25 große Automobilhersteller. Wir reden mit den meisten davon und einer von denen gibt uns einen Auftrag. Das heißt, es ist weniger so, oh, wir expandieren jetzt in die USA, weil da kriegt man leichter Venture Capital und dann gewinnen wir halt ein US-Projekt mit einem US-Kunden, sondern wir sind von Anfang an global tätig gewesen. Wir arbeiten mit Autoherstellern auf der ganzen Welt und derjenige, der uns den ersten Auftrag gibt, mit dem werden wir zuerst zusammenarbeiten und dem werden wir auf keinen Fall von der Bettkante stoßen. Und wie das dann finanzierungsseitig aussieht, Wachstumsrunden sind definitiv eine Herausforderung. Ich bin absolut überzeugt, wenn wir einen Serienauftrag gewonnen haben, dass wir eine gute Runde closen. Nochmal, das ist dann ein Orderbook von 500 Millionen oder mehr. Damit brauchen wir eigentlich nur einen Investor, der dieses Orderbook underwritet. Ich bin überzeugt davon, das Geld werden wir bekommen. Ich bin nicht ganz so überzeugt davon, dass wir das Geld aus Europa bekommen werden. Das heißt, auch da ist für uns natürlich schon auch dann ein Gedanke ist, wo sitzt der Kunde? Ja, wenn der Kunde in den USA sitzt, holen wir uns kein chinesisches Geld und andersrum. Ja. Meine Präferenz wäre, um das Ganze möglichst lean und clean zu halten, egal wo der Kunde sitzt, die Finanzierung mit europäischem Geld zu machen, weil wir sind eine europäische Company. Aber am Ende müssen wir pragmatisch sein und da, wo das Geld herkommt, da werden wir es nehmen.
Welche anderen Hürden siehst du denn, Felix, die jetzt mal jenseits auch der, sag mal, der technischen Skalierung, jetzt das, den ersten großen Auftrag zu bekommen, die Finanzierung bekommen, wo siehst du noch andere, so ein, zwei große Hürden, so auf so einer strategischen Ebene, wo du sagst, das wird euch die nächsten 2-3 Jahre sehr beschäftigen und wo du dir unter Umständen auch noch mehr Unterstützung jetzt am Standort in Deutschland, Europa wünschen würdest, sei es von der Politik, sei es von der etablierten Industrie?
Also ein Riesenfaktor ist einfach Geschwindigkeit. Ja, wir müssen extrem schnell sein. Ein Automobilprojekt ist immer eine große Herausforderung, aber ein Automobilprojekt für ein Unternehmen wie unseres, das eigentlich auf der grünen Wiese startet, birgt ganz andere Potenziale, aber heißt auch, du musst verdammt schnell sein in allem, was du tust. Das heißt für uns auch, eine Produktion zu skalieren, gemeinsam mit unserem Fertigungspartner natürlich, aber trotzdem muss die Halle entsprechend vorbereitet werden für unsere Linie, müssen die Linien beschafft werden, müssen die Materialien verfügbar sein und so weiter, spielt eine riesige Rolle. Und auch an unserem Standort hier in München werden wir die Prüfstände ausbauen müssen, die Labore ausbauen müssen und so weiter. Und Geschwindigkeit ist ein riesiger Standortfaktor. Am Ende muss man auch ganz offen sagen, du wirst da fertigen, wo der Kunde verlangt, dass du fertigst. Wenn das ein globales Projekt ist mit Verkauf in Nordamerika, in Asien und in Europa, dann wird der OEM verlangen, dass du an allen drei Standorten fertigst. Aber trotzdem, das Herz von Deep Drive ist weiterhin in Europa und die Entwicklung ist weiterhin in Europa. Und nur um eine Anekdote zu erzählen, wir haben hier in Garching ein Jahr, wir warten immer noch auf den ordnungsgemäßen Anschluss durch die Stadtwerke München unserer Stromzufuhr, damit wir die Prüfstände ordentlich betreiben können. Das hat jetzt über ein Jahr gedauert. In der Zeit hat unser Wettbewerber in China eine große Produktion aufgebaut. Ja, und Geschwindigkeit ist sehr, sehr stark getrieben von den Rahmenbedingungen durch genau solche Netzbetreiber, durch kommunale Politik und viele weiteren. Das spielt eine riesige Rolle. Und das wird eine riesige Herausforderung und das heißt dann auch Hiring. Ja, wir müssen sehr einfach Leute von der ganzen Welt einstellen können, wir müssen die sehr einfach hier nach Deutschland bringen können. Das hat wieder Themen mit Visa und so weiter, die einfach die deutsche Bürokratie einfach, also das trägt zumindest nicht zur Geschwindigkeit bei, ja, sagen wir mal so. Also das ist eine ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Ansonsten natürlich dann die Skalierung unserer Motortechnologie, die Validierung, auch das Risiko dahinter. Das eine ist Eigenkapital, ja, also eine Finanzierungsrunde, sodass wir eine gute Kapitaldecke haben. Das andere ist aber auch, wie kann man über Fremdkapital abdecken? Da gibt es in anderen Weltregionen auch Geld vom Staat. Ja, das muss auch gar nicht kostenlos sein, sondern da geht viel über Bankengarantien, ja, dass man sagt, es gibt eine gewisse Garantie für einen Loan, der dann zurückgezahlt wird, weil wir haben dieses komische Limbo, dass wir eigentlich noch ein sehr junges Unternehmen sind. Wir haben jetzt gerade mal 4 Jahre geprüfte oder 3 Jahre geprüfte Jahresabschlüsse Das heißt, wir sind eigentlich nicht bankable. Wir haben dann aber ein großes Orderbuch und eigentlich relativ viel Sicherheit. Das führt aber dazu, dass wir trotzdem relativ hohe Kosten haben, wenn wir Fremdkapital aufnehmen. Und das ist eigentlich gerade für so eine Schlüsselindustrie wie Deutschland der perfekte Zeitpunkt, dass eine KfW oder Ähnliches sagt, es gibt eine Garantie, ihr bekommt euren Kredit von der Sparkasse, von der Deutschen Bank oder sonst jemandem und wir legen da eine kleine Garantie mit rein, einfach um die Kapitalkosten zu senken und für uns eine kompetitive Skalierung zu ermöglichen. Ja, das sind, glaube ich, neben der Produktskalierung und den Herausforderungen innerhalb des Serienprojekts zwei sehr greifbare Standortthemen, die einen riesigen Unterschied machen werden. Und ich sage immer, ich finde es super, wie viel Fokus gerade von der bayerischen Landesregierung, aber auch von der deutschen Bundesregierung auf Deep Tech ist. Ja, das ist super. Gerade auch so Themen wie European Resilience, ja, Nuclear Fusion, Defense und andere Bereiche, das ist extrem wichtig. Aber vergessen wir nicht, dass eine Unterstützung von Unternehmen wie wir, nicht nur wir natürlich, sondern Unternehmen wie wir, extrem viel dabei hilft, die bestehende Industrie, nicht eine neue Industrie zu kreieren, sondern die bestehende Industrie in die Zukunft zu treiben und wettbewerbsfähig zu machen. Bevor wir, also jetzt ganz platt gesprochen, ja, bevor wir von dem großen deutschen Automobilhersteller oder Zulieferer irgendwelche staatlichen Subventionen nutzen, damit die ihre Mitarbeiter noch ein Jahr länger beschäftigen können und den Nokia-Moment herauszögern, machen wir doch lieber ein Unternehmen wie uns groß, das diese Werke dann auslasten wird.
Zumal es ja eigentlich, wenn man jetzt mal so auf die deutsche Wirtschaftsgeschichte schaut, die Transformation aus einer Industrie heraus selbst, also auch über neue Partnerschaften oder aus den Unternehmen teilweise, die eigentlich eine viel stärkere Verankerung hat als in den USA. Es ist jetzt sehr holzschnittartig, aber in den USA ist häufig, haben einfach junge Player die alten gefressen und ersetzt. Und es gab darüber im Grunde die Innovation. Und bei uns gab es eigentlich die Transformation doch stärker aus den jeweiligen Industrien. Wenn das jetzt eben an eine Grenze stößt, dass die Unternehmen es also die Hersteller klassischen es nicht aus der eigenen Kraft schaffen, aber es mit Partnern aus der eigenen Umgebung, aus dem Ökosystem schaffen, dann wäre das ja eigentlich eine interessante Geschichte und hoffentlich auch übertragbar vielleicht auch auf andere Industrien, die wir haben, sei es jetzt Chemie, Pharma, also andere wichtige Säulen in Deutschland. Als, ich sag mal, jemand, der aus der Finanzwelt kommt, Felix, wie du ursprünglich, dann stellt sich natürlich auch bei Deep Drive jetzt noch die Frage, wie sieht denn die Exit-Perspektive eures Unternehmens aus? Also da könnte man sich jetzt ja naiverweise viele Dinge vorstellen, also sagen, naja, wird das Unternehmen so groß, dass ein Börsengang in greifbare Nähe rückt? Gibt es einen Verkauf an einen strategischen Käufer oder entsteht hier eigentlich gerade ein neuer Mittelständler, der gar nicht gegründet wurde, um verkauft zu werden, sondern um weiter zu existieren?
Ja, also ich glaube, das Feld ist sehr offen. Ich glaube, wir sind gerade in einer Unternehmensphase, wo wir einen vollen Fokus darauf haben, dieses Unternehmen möglichst groß zu machen. Mein Ziel ist, dass bis 2030 möglichst viele Autos da draußen mit Deep Drive Motoren rumfahren, und zwar weltweit. Und wir sind dann eher in der Größe von Millionen von Fahrzeugen und nicht von Tausenden oder Hunderttausenden. Das heißt, wir haben sehr, sehr große Ziele, aber wir sind noch lange nicht fertig. Ich glaube, so der klassische Mittelständerpfad ist eher unwahrscheinlich. Klar, wir sind auch Venture Capital finanziert, wir sind irgendwo Exit getrieben und ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viel Potenzial. Der Entwicklungsvorstand eines großen deutschen Autoherstellers hat mal gesagt, die Deep Drive Motortechnologie hat das Potenzial, der Standardantrieb in der Autoindustrie zu werden. Und wenn man mal überlegt, auf was für einer Goldgrube wir da sitzen, und wir reden da jetzt nicht von irgendeiner Türklinke, sondern das ist einer der Kernbestandteile eines Fahrzeugs, und wir sitzen auf dieser Technologie und wir bieten diese Technologie am Markt an, dann, wenn wir jetzt ein paar Sachen richtig machen, dann hat Deep Drive das Potenzial, eine echt große Company zu werden. Ich glaube, sowohl M&A als auch IPO sind auf dem Tisch. Die Geschichte hinter Deep Drive kann aus meiner Sicht auch noch viel größer werden. Wir leben im Zeitalter der Elektrifizierung. Alles wird elektrifiziert, ja, von irgendwelchen Wärmepumpen, Windkraft, Industrieanwendungen, Robotern, ja, humanoide Roboter, Riesenthema, bis eben hin zu Fahrzeugen, Flugzeugen potenziell und so weiter. Das heißt, du brauchst für so viele Anwendungen hocheffiziente und kostengünstige, skalierbar produzierte E-Motoren. Und wir haben, und davon bin ich überzeugt, den kostengünstigsten, effizientesten E-Motor der Welt erfunden. Und das Ganze ist auch kein One-Trick-Pony. Wir haben jetzt nicht eine Technologie und dann schauen wir, was damit passiert, sondern wir haben eine ganze Produkt-Roadmap. Das ist ein ganz neuer Ast eben in diesem Baum der Elektromotoren, wo du noch viele kleine Zweige davon ableiten kannst. Das heißt, ich glaube, das Potenzial dahinter ist richtig groß und ich sehe schon eine IPO-Story hinter. Wir haben die Automobilindustrie geknackt und jetzt expandieren wir in die nächsten Verticals und bauen als nächstes Motoren für humanoide Roboter, elektrische Flugzeuge und viele andere Anwendungen. Das heißt, ich glaube, das Potenzial einer solchen Company ist auf jeden Fall da, einen Börsengang zu machen, Aber natürlich ist M&A auch eine Option, die auf dem Tisch ist.
Klingt nach einem ambitionierten Programm. Das ist sehr, sehr spannend, Felix. Und lass uns mal abschließend vielleicht noch ein bisschen auch über dich noch sprechen. Von der, ich sag mal, aus dem Investmentbanking ins Deep Tech. Ihr habt das Unternehmen in der Corona-Zeit gegründet, zumindest in der auslaufenden Corona-Zeit. Sicherlich auch nicht die einfachsten Startbedingungen. Erste Frage, würdest du es nochmal machen? Und direkt daran angeschlossen die Frage, was waren denn vielleicht deine unerwartetsten Learnings der letzten 5 Jahre mit Deep Drive, die du als Gründer gemacht hast?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Es ist wahnsinnig geil, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist sehr, sehr schön, was Spannendes aufzubauen. Was mich unglaublich stolz macht, ist dieses brutale Team, das wir aufgebaut haben, mit wirklich absoluten Industrievorreitern. Was auch Spaß macht, ist, mit der bestehenden Autoindustrie zu arbeiten. Das sind wahnsinnig spannende Unternehmen, die aber gerade strugglen und so ein bisschen in diesem unruhigen Fahrwasser was Neues aufzubauen und tolle Partnerschaften zu knüpfen, ist sehr rewarding, also macht sehr viel Spaß. Also von dem her, ich würde es noch 1000 Mal nochmal machen. Für mich war einer der Hauptgründe, es zu tun, gerade so raus aus dem Investmentbanking rein in das Unternehmertum, wirklich das Thema Ownership. Mir war es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und dann auch nicht nur ein Advisor zu sein, sondern wirklich Entscheidungen zu treffen, mitzutragen und dann aber auch ausbaden zu müssen und das Ganze über lange Zeit zu begleiten. Und deswegen war das für mich genau der richtige Schritt und ich würde es immer wieder machen. Was für mich am unerwartetsten war, ist, glaube ich, wie schnell sich alles um mich rum verändert. Ja, also alle 6 Monate ist hier nichts so, wie es vorher war. Und das ist wahnsinnig aufregend, aber natürlich auch eine große Herausforderung für die ganze Organisation. Also auch mein Jobprofil ändert sich alle 6 Monate. Am Anfang viel Fokus auf sehr operativen Themen und dann aber immer mehr auch Richtung Coaching unseres Leadership-Teams, Richtung Deep Drive verkaufen in die Außenwelt und Ähnliches. Und wirklich, wie viel es auch von den einzelnen Mitarbeitern vom ganzen Team abverlangt, diese Änderungen zu navigieren und auch in gewisser Weise vorzubereiten. Weil man sieht immer in Unternehmen wie unserem dieses treppenartige Wachstum. Man hat diesen großen Wachstumsschub. Erstmal ist alles chaotisch, Prozesse stehen nicht, es ist schwierig. Und dann aber wieder das Ausbügeln und das Effizienz reinbringen und das Effektivität reinbringen. Das ist aus meiner Sicht etwas, was man ganz gut vorbereiten kann, wenn man sich denn darauf einstellt. Und das hat bei mir auch eine Weile gedauert, dahin zu kommen, zu sagen, hey, wir müssen uns darauf einstellen, alle 6 Monate ist alles anders und wir können den Status quo nicht akzeptieren. Und wenn was heute nicht funktioniert, dann wird es erst recht nicht funktionieren in 6 Monaten, wenn du nicht mit einer Person reden musst, sondern mit 20 Personen in diesem Team. Und dieses Mindset dahinter ist definitiv einer der Hauptfaktoren. Und ein zweiter Punkt, was ich nicht erwartet hatte, ist, wie politisch die ganze Arbeit am Ende auch ist. Also sowohl Richtung der tatsächlichen Politik, dann aber auch Richtung der Autohersteller, die Zusammenarbeit mit dem Verband der deutschen Autoindustrie, global den Verbänden und aber natürlich auch mit den Investoren. Das ist alles viel vernetzter und integrierter als man denkt. Aber gleichzeitig bedeutet das auch, wenn man die richtigen Partner, Unterstützer mobilisieren kann, dann kann man gemeinsam echt richtig viel Großes bewegen. Und das, was wir vor uns haben, ist einfach ein sehr, sehr ambitionierter und steiniger Weg, aber ich glaube, wir sind in der allerbesten Situation, in der man nur sein kann, um diesen Weg erfolgreich zu beschreiten. Und das liegt zum einen natürlich am Team und an der Technologie, zum anderen aber genauso an den tollen Unterstützern und Supportern und Investoren und Kunden und Partnern, die wir haben.
In welcher Rolle, abschließend gefragt, Felix, siehst du dich denn in den nächsten 5 Jahren? Also ich frage das vor dem Hintergrund, dass es ja eine Diskussion durchaus gibt, zu sagen, wer ist eigentlich über lange Strecken auch der richtige CEO eines Unternehmens? Also man sieht ja oft die Geschichten, die Gründer glauben sehr lange oft auch noch der Richtige zu sein. Und in manchen Fällen ist das natürlich auch genauso. Und das sind die Beispiele, die dann auch herangezogen werden. Und es gibt andere Fälle, wo man sagt, naja, jetzt nimmt das Unternehmen doch nochmal einen anderen Verlauf. Jetzt ist vielleicht jemand anderes in der Führungsrolle gefragt und der Gründer sucht sich selber nochmal eine andere Rolle. Also ich weiß, wie schwierig es ist, sozusagen da eine Prognose zu machen oder auch was zu sagen. Aber mich würde es trotzdem interessieren, weil jede Unternehmensgeschichte ist ein bisschen anders. Und weil diese Frage aber in jedem Unternehmen immer wieder auftreten wird, wird, würde mich deine Sicht darauf interessieren. Vor allen Dingen, wie du es für dich selber auch siehst oder ab welcher Stelle du vielleicht eine Entscheidung treffen würdest und wovon du sie abhängig machen würdest.
Ja, also was mir wahnsinnig, also ich gebe dir absolut recht, ja, und was mir wahnsinnig gut bei Deep Drive gefällt, ist, hier gibt's keine Egos. Und das schließt mich mit ein. Ich bin 100% committed zu Deep Drive und ich werde die Reise bis ans Ende mit begleiten. Aber das Unternehmen ist viel größer als wir selbst. Und sowohl Founder als auch CEO ist eine, oder Co-Founder und Co-CEO sind eine Rolle. Und eine Rolle, die es gibt und die abgegeben werden kann. Das heißt, ich bin absolut bereit und ready, wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Und ich zum einen das selber spüre und oder das Feedback bekomme von unserem Team, unserem Aufsichtsrat und anderen, dass jetzt, wer anders besser in dieser Rolle ist, diese Rolle an die bessere Person abzugeben. Also von dem her, da gibt's absolut kein Ego. Und dann werde ich mir die Rolle suchen, in der ich Deep Drive am besten unterstützen und erfolgreich machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass gerade bei einem Unternehmen wie unserem viele einzelne Wachstumsstufen durchlaufen werden. Wir machen gerade den Switch hin von einer Innovationsmaschine hin zu einem Unternehmen, wo Execution viel, viel wichtiger ist. Und im Rahmen dessen werden wir uns auch in den nächsten Monaten schon die richtigen Leute suchen, auch im Management, die uns bei dem Thema Execution besser unterstützen können und einfach Erfahrung mitbringen. Und wenn das dann irgendwann in den nächsten wenigen oder vielen Jahren dazu führt, dass wer anders ganz oben an der Spitze den Job besser machen wird als ich und wir uns da alle Gesichtspunkte anschauen, dann habe ich da absolut überhaupt keine Emotionen bei, den Job auch abzugeben. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass Deep Drive groß wird und da stehe ich voll dahinter.
Also ich wünsche dir, lieber Felix, dafür alles Gute für diese richtigen Entscheidungen, alles Gute für das Unternehmen. Danke dir sehr für die Einblicke, das war hochinteressant und finde ich macht Mut, auch auf Branchen, die vermeintlich in Schwierigkeiten stecken oder tatsächlich ja auch in großen Schwierigkeiten stecken, aber die auch ein Rückgrat unserer Volkswirtschaft sind, dass es hier Zukunftsperspektiven gibt und dass junge Menschen wie du und dein Team hier angetreten sind, um mit dieser Industrie den nächsten Sprung zu schaffen und diese tolle Legacy eigentlich weiterzuführen. Lieber Felix, ganz herzlichen Dank, toi toi toi, alles Gute und ich freue mich, wenn wir dich bei Gelegenheit hier auch wieder mal hören in unserem Podcast.
Danke für die Einladung.
Thomas, klasse Gespräch und dieser Tage wird ja in Deutschland viel über den Begriff Optimismus gesprochen und Optimismus ist wichtig und hier aber dann auch nochmal mit etwas unterlegt, wo ich sagen muss, es ist toll zu hören, wie jemand in der Industrie, auf die wir so stolz sind und die uns so wichtig ist und wo man aber, das hast du ja auch mal so kurz angetriggert, ja gar nicht so so einfach ist, dort rein zu innovieren und sich diesen Markt auszusuchen, dass da jemand eigentlich gerade sehr, sehr gut unterwegs ist, Felix mit seinem Team. Und auch da wurde ja drüber gesprochen, wie oft eigentlich schon der gleiche Gedanke gekommen ist, den Antrieb, den Motor irgendwo ins Rad zu verlagern, in die Radnabe und dann Generationen an Ingenieuren eigentlich vermittelt bekommen haben, ist eine blöde Idee, weil und dann am Ende kommt irgendwann der Sprung und jemand, der es dann hoffentlich jetzt doch schafft, diese Ideen umzusetzen und damit sehr starke Effizienzgewinne zu erzielen. Was mir in der Reflexion bei dem Gespräch nochmal aufgefallen ist, ist aber auch, wie er nochmal herausgearbeitet hat, dass das Startup als Vehikel in der Geschwindigkeit, mit der es sich bewegen kann, mit der Legacy, die es nicht mit sich rumträgt, einfach diesen entscheidenden Vorteil hat. Wir hatten das schon mehrfach auch bei uns in dem Podcast, wenn wir uns gerade auch irgendwie Corporate-Seite angeschaut haben, auch in der Zusammenarbeit mit Startups, aber auch in dem Vergleich und dann immer trotz der großen Zahlen, wir hatten in der Intro 250 Milliarden, die von Automobilern in die F&E jedes Jahr fließen, aber das sind dann doch die entscheidenden Faktoren, die es jungen Startups ermöglichen, erstmal eine Lücke zu finden, in der zu wachsen, größer zu werden und nachher ein ernsthafter Player zu werden, der im Markt akzeptiert ist, der entsprechende Automobiler und die großen Zulieferer als Partner, als Kunden, als Entwicklungsgehilfen gewinnen kann in einem sehr spannenden hybriden Modell und ja auch, und das fand ich jetzt auch nochmal ganz interessant, in der Lage ist, Top-Talent und nicht nur Talent im Sinne von, das ist die junge, nachrückende Generation, sondern wirklich gestandene Menschen aus diesem Sektor an sich zu binden und damit auf Augenhöhe zu operieren, jetzt in dieser speziellen Komponente ein ganzes Auto zu bauen und dann nachher auch zu skalieren, das ist nochmal eine andere Geschichte, können wir vielleicht auch nachher nochmal tiefer reingehen. Aber ich fand das nochmal sehr schön von mir herausgearbeitet, wie er da eigentlich in diesem Marktumfeld und bei diesem Wettbewerb einen echt tollen Job macht und besteht.
Ja, da scheint ja der Schlüssel auch wirklich zu sein, gerade in so einer etablierten Industrie, die so hohe Anforderungen hat und sich eben auch nicht über Nacht ändern kann, dass du eben seniorere Leute brauchst, mit denen du dann hoffentlich bei den Herstellern aber auch durch die Tür laufen kannst. Was ich auch nochmal ganz interessant fand, ist, und da wiederholt sich die Geschichte natürlich auch, dass du schon immer wieder eigentlich doch gegen bestehende Konventionen mit deinem Startup ankämpfen musst. Oder vielleicht ist das auch so das Hauptcharakteristikum. Warum setzt du auf Startups? Naja, weil sie die Dinge einfach hinterfragen und weil sie sagen, doch, wir glauben, es geht eben doch noch mehr. Auch wenn ihr sagt, es geht nicht und ihr habt die Lösung nicht gefunden, wir sehen hier noch was. Also wenn du dich erinnerst auch an die Folge, als wir mit Bülent Altan sprachen über das ganze Thema New Space, wo die Akteure doch immer wieder konfrontiert worden sind mit den Beharrungskräften der Industrie, die gesagt haben, neue Akteure haben hier eigentlich keine Rolle, sie werden es nicht schaffen, es wird nicht gehen. Und dann doch eben eine Handvoll Leute damit anfangen zu sagen, doch, und wir werden das beweisen und unsere Taten sprechen dann auch für sich. Also das konnte man hier auch nochmal schön hören. Was mir auch nochmal gut gefallen hat, ist die Beschreibung so dieses technischen Burggrabens, also dieses Modes, der so um das Geschäftsmodell. Also einfach nochmal zu sagen, wie stelle ich eigentlich sicher, dass das, was ich mir erarbeitet habe an Innovationen, mir langfristig aber auch erhalten bleibt und ich die Früchte dann auch wirklich ernten kann. War ein schöner Dreiklang auch von Dingen, die er da angeführt hatte. Also einerseits natürlich, klar, du brauchst eine IP-Strategie, du brauchst Patente, so dass andere dir das nicht ohne weiteres wegnehmen können und sie müssen relevant sein. Der zweite Teil, was er aber natürlich auch sagt, ist, es gibt eben Know-how, was du bewusst nicht öffentlich machst, was dich aber in die Lage versetzt, eben diese Systeme sehr in der bestimmten Performance, die du dann auch brauchst, so mit der bestimmten Ausrichtung dann eben auch einzusetzen. Das hat er insbesondere beim Thema Software ja nochmal hervorgehoben. Und gleichzeitig sich diese Schnelligkeit und Agilität, Innovationsfähigkeit über einen langen Zeitraum dann aber auch selber beizubehalten, was im Übrigen ja gar nicht trivial ist, weil diese Unternehmen, diese Scale-Ups, die wachsen ja auch. Sie werden vielleicht nicht über Nacht dann zu Großkonzernen, aber sie haben natürlich auch dann Strukturen, die es ihnen vielleicht schwieriger macht, dieses, wie er das beschrieben hat, diese zwei Gehirnhälften zu haben. Also Speedboat auf der einen Seite zu sein und andererseits das aber zu verheiraten mit den Erfahrungen, wie Großserie funktioniert und auch die richtigen Teammitglieder dann dafür zu haben. In Organisationen spricht man ja häufig dann von Ambidextrie, also so eine Form von Beidhändigkeit, also Schnelligkeit, Agilität auf der einen Seite zu können und das bestehende Geschäft aber eben sehr gut zu bespielen. Und da sind, glaube ich, so wie du sagst, diese Top-Talente, die schon eine Karriere auch hinter sich haben, die Branche sehr gut kennen, die akzeptiert werden auch von den Kunden, sicherlich ein Schlüssel dafür, ja.
Ja, und das ist ja auch, ich meine, wir haben ja sehr oft die Diskussion, dass wir, und so haben wir es auch gerade nochmal betont, dass wir es natürlich kontrastieren, die Geschwindigkeit, die das Startup mitbringt, die Möglichkeit, auf der grünen Wiese zu bauen, ohne Legacy, auch vielleicht nochmal Konventionen, wie du sagst, zu hinterfragen und es einfach anders zu tun und dann mal zu schauen, ob es nachher funktioniert oder nicht. Aber auch im positiven Sinne war das nochmal oder ist es ein interessantes Beispiel, warum es die etablierte Industrie aber auch braucht. Denn ohne die würde ja kaum einen Schritt weiterkommen, wenn es jetzt um die Skalierung geht. Da ist eine unglaubliche Expertise vorhanden. Er hat die Möglichkeit, auf Werke zuzugreifen, auf Leute, die da drin trainiert sind, die mit ihm, wo auch immer auf der Welt der Kunde gerade den Antrieb braucht, in der Lage ist, Co. zu produzieren. Eine ganz wesentliche Expertise, die er da gerade mit reinholen kann und sich auch zunutze macht und die nachher auch beiden Seiten nutzt, bis hin zu, ich fand das so interessant, wo die erfahrenen Testfahrer, wenn du es dann einfach mal eingebaut hast, dir schon sehr früh zu sagen, du hast natürlich auch eine passende Teststrecke, du hast die ganzen Benchmark-Daten und du hast Leute, die wissen, die Karre so zu fahren, dass sie dir gleich sagen können, hör mal, das geht in die richtige Richtung oder du baust dir etwas in unsere Auto ein, dass dir alles, was den Antrieb und die Dämpfung und dieses ganze Fahrverhalten so extrem negativ beeinflusst, dass es eben gar nicht funktionieren kann. Und das ist so viel tiefe Expertise, die wir in Deutschland in ganz vielen Facetten bündeln, Und das darauf kann er zugreifen, von daher auch eine ganz wesentliche Rolle in diesem Zusammenspiel, auch von denen, die vielleicht noch tief aus der Verbrennerwelt kommen und jetzt geht es in Elektromobilität. Mich erinnert das so ein bisschen an die Herausforderung, die auch gerade die Verteidigungsindustrie hat, von Unternehmen, die auf einmal jetzt groß skalieren müssen und das vielleicht gar nicht mehr so als Expertisekern besitzen und auch da wieder die Automobiler eine solche Reichhaltigkeit an Menschen mit dieser Erfahrung haben, mit Prozessen und Organisationen, die wissen, wie man skalieren kann weltweit, auch Produktion skalieren kann weltweit. Und das ist auch eine ganz tolle Symbiose, die wir eigentlich auch heute wieder gehört haben und die auch beiden Seiten nutzt.
Wenn du das mit den Testfahrern sagst, finde ich ja auch gut, auch von der Haltung her einfach schon mal zu sagen, sagt, na gut, wenn die Kunden jetzt bei der klassischen Akquise vielleicht gar nicht sofort anbeißen, dann versuchen wir denen einfach schon mal so ein Auto auf den Hof zu stellen und ihnen zu sagen, naja gut, ihr müsst uns ja nicht glauben von dem, was wir hier auf Papier schreiben, ihr könnt es auch einfach ausprobieren. Also das fand ich nochmal eine ganz gute Attitüde. Hat er natürlich auch einen Vorteil jetzt, wenn er ein Produkt schon zeigen kann und jetzt auch in so einem öffentlichen oder auch in so einem zugänglichen Demonstrator jetzt mal hat, den man direkt dann schon mal einsetzen kann. Ist natürlich eine tolle Sache. Ich bin mal sehr gespannt auf dieses hybride Modell, was er im Kopf hat. Also zu sagen, okay, wir produzieren gar nicht zwingend alles selber, sondern wir gehen mehr oder weniger in die Fabrik von dem Hersteller rein. Da müssen wir nicht alle Investitionen da selber tätigen. Wir können vielleicht auf Personal zurückgreifen. Ich finde den Gedanken sehr charmant, bin mal gespannt, wie sich es dann tatsächlich im Doing ausprägt. Also jetzt mal, ihr könnt mir vorstellen, dass das nicht ganz trivial ist, das zu machen. Da wird es also sehr interessant sein, mal in einem Jahr oder so vielleicht nochmal drauf zu sehen und sich die Erfahrungen dann auch nochmal schildern zu lassen, weil das unter Umständen für andere Startups ja auch dann nochmal relevant ist. Wie funktioniert das dann eigentlich wirklich, wenn du dann mit deinen Dingen dort in der Fabrik stehst? Was mir auch nochmal gut gefallen hat, ist, dass er beschrieben hat, diesen Phasenwechsel, den du als Startup machen musst, wenn du mit der Corporate-Welt zusammenarbeitest. Also den Phasenwechsel von, ja, ich nutze so die ganz klassischen Einstiegsmöglichkeiten, also eine Startup-Garage, ein Corporate-VC, so diese ersten Kontaktpunkte, mache das aber in dem vollen Bewusstsein, dass ich rechtzeitig den Absprung schaffen muss hin zu den Leuten, die wirklich relevant sind, um zu entscheiden, ob die Technologie eingesetzt wird, ob für eine Entwicklung Geld ausgegeben wird, ob ich derjenige bin, der da in Frage kommt, auch als Zulieferer oder als Entwicklungspartner. Und dass sie versuchen, also in dieser Zange immer auch verschiedene Ebenen in so einem Unternehmen direkt schon anzusprechen, sowohl auf der technischen Seite, aber direkt dann eben auch die Entscheider mit den Budgets. Das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil gerade der Automobilbereich ehrlich gesagt ja einer ist, wo es eine Menge Geschichten gibt von Unternehmen, die sich da die Zähne dran ausgebissen haben. Also ich hoffe sehr, dass die Kollegen hier den Code geknackt haben und also hier tatsächlich bis zum Ende auch erfolgreich mit den Partnern arbeiten können.
Ich finde den Punkt, den du ansprichst, das war auch super hands-on, wie er das formuliert hat. Ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis und Tipp für alle anderen Startups, die in einer ähnlichen Situation sind. Da gibt es viele. Aber vielleicht auch nochmal, was ich mich in dem Moment gefragt habe, du hast eben Ambidextrie angesprochen. Das ist ja eigentlich auch die Diskussion im Corporate-Umfeld. Wie bist du beidhändig und kannst sowohl natürlich ein stabiles, sehr erfolgreiches Kerngeschäft am Laufen halten, auf der anderen Seite aber auch die Innovationsfähigkeit besitzen, in die Zukunft zu schauen, die zu bauen und dann auch nachher wieder miteinander zu verbinden. Und das ist schon auch noch etwas, wo ich sage, das ist so der letzte Schritt, auch Corporate Venturing richtig zu machen, wenn die Konzerne es vom Setup her hinbekommen, dass man vielleicht sich als Unternehmer diesen Schritt nicht auch noch komplett selber erarbeiten müsste, sondern es vielleicht auch da noch eine stärkere Bindung gibt hin zu der Führungskraft, zu dem Leiter, den es braucht, um nachher aus der Linie heraus auch Budgetentscheidungen zu treffen, das Ganze in der Skalierung zu ermöglichen. Also ich glaube, da ist noch so ein kleiner Tweak, das würde ich auch gerne in Richtung Corporate-Kollegen nochmal schieben, da gut zuzuhören, zu überlegen, wie kann man eigentlich den Tunnel nach innen noch besser bauen.
Das ist, glaube ich, eh. Ich meine, du findest ja mittlerweile eigentlich keine Führungskraft mehr, die nicht dieses Konzept auch für sich in Anspruch nehmen würde oder sagen würde, ja, natürlich versuchen wir das. Diese zwei Geschwindigkeiten in einem Unternehmen oder eigentlich sogar oder vielleicht sogar zwei Betriebssysteme gleichzeitig in einem Unternehmen eben zu haben. Und das werden die aber auch alle bestätigen, zumindest hinter vorgehaltener Hand, wie unfassbar schwierig es ist. Und dass gar nicht nur die Erfolgsgeschichten so schon sozusagen auf der Straße liegen. Also es ist, glaube ich, nach wie vor einfach eine große Herausforderung. Aber umso besser, wenn man später mal Beispiele hat, an denen das dann auf eine gewisse Art schon eingeübt ist. Was einmal funktioniert, warum sollte es auch von der Grundhaltung her, auch wenn das Thema ein bisschen anders heißt, die Technologie ein bisschen anders heißt, die Akteure andere sind, aber von der Grundhaltung, warum sollte es nicht auch dann ein weiteres Mal passieren? Ich glaube, diese Annäherung, die da stattfindet in diesem Sektor, dass in verschiedenen Industrien einfach große Unternehmen vermehrt mit Startups arbeiten, Das ist erstmal eine sehr gute Entwicklung.
Ja, und da hat sich ja wahnsinnig viel getan. Und die Lerneffekte gehen über die Industrie hinweg. Und jetzt, das sind so auch so die letzten i-Tüpfelchen, wo ich sage, wenn sie auch das noch gebohrt bekommen nach innen, dann hilft es weiter. Hast du noch was Positives, auf das wir enden können? Weil ich habe noch so einen kleinen Fehler wieder gefunden hier im Interview.
Dann mach du mal den kleinen Fehler. Ich habe auch noch was, wo man jetzt noch ein paar Fragezeichen haben könnte. Aber mach du mal zuerst.
Ja, ich bin gestolpert, als er kurz erzählte, ordnungsgemäßer Anschluss von irgendwas elektrisch. Ja, ist das gleich
auch genau mein Punkt gewesen.
Na ja. Schau. Und da habe ich wieder gedacht, ne, da können wir über Beidhändigkeit bei den Corporates, was können die Startups noch besser machen und Deep Tech und Finanzierung so. Und wenn dann wieder an solchen Stellschrauben die Zeit einfach im Leerlauf ist, das kann natürlich nicht sein. Wir müssen diesen Unternehmen auch die Möglichkeit geben, ihre Operations durchzuführen und dafür auch den passenden Stromanschluss oder Wasser oder was auch immer sie brauchen. Ich erinnere mich an Lilian Schwich, die irgendwo für ihren Standort, fürs Battery Recycling auch die eine oder andere Herausforderung hatte. Daran darf es als allerletztes scheitern.
Das ist ein echt struktureller Punkt und ich muss auch sagen, wenn man jetzt nochmal, also die Tage, wo wir hier sprechen, wird ja gerade eine neue Elektroauto-Kaufprämie wieder ausgerufen, also eine Art Revitalisierung der Kaufprämie mit etwas anderen Vorzeichen, also auch mit einer sozialen Abstufung und so weiter und so fort. Der Bund nimmt dafür etwa 3 Milliarden Euro in die Hand über die nächsten paar Jahre. Ich habe mich da schon sehr gewundert, muss ich sagen. Jetzt weiß ich, dass man verschieden immer zu solchen Instrumenten stehen kann, nur ob jetzt in der Situation und immer noch eine Subventionierung der Elektromobilität auf diese Weise erforderlich ist, statt eben zu sagen, und darauf hatte Felix ja eigentlich auch hingewiesen, zu sagen, guck doch auf die neuen Akteure, die Dinge entwickeln, die innovativ sind und die letztlich auch dazu führen, dass diese Produkte, also dass das Auto jetzt mal als Endprodukt attraktiver werden, kostengünstiger werden, im Fall der Elektroautos eben eine höhere Reichweite haben, interessanter sind für Kunden, dass ich eben nicht hinten über den Markt, über eine Subvention da dran gehen muss, sondern ich kann eigentlich über eine Technologie es so attraktiv machen, dass ich es in den Markt bringe. Und dann spielen auf einmal genau diese strukturellen Sachen eben eine Rolle. Lass die Akteure doch einfach machen, also gib ihnen den schnellen Stromanschluss, sieh zu, dass sie eine Chance haben, auch an Kapital zu kommen. War auch nochmal interessant hier dieses Thema Garantien für Kredite, könnte ein Thema sein, was in dem Deutschlandfonds jetzt der Bundesregierung nochmal adressiert wird. Es ist zumindest mal verankert, ob es dann für Scale-Ups auch leicht zugänglich ist. Ich hoffe das wirklich sehr, weil das wäre ein wirklich sehr, sehr gutes Anwendungsbeispiel, dass es jetzt nicht nur ein neues Instrument der Mittelstandsfinanzierung wird, sondern eben gerade auch für diese jungen Unternehmen. Weil diese Kreditgarantien schon ein sehr interessanter Hebel sein können. Also gerade um auf der Fremdkapitalseite, jetzt wenn es dann um Anlagenfinanzierung, ähnliche Dinge geht, was zu machen. Also ich hoffe das sehr und dass wir dann eben wirklich mehr über diese strukturellen Veränderungen auch auf der Infrastrukturseite reden. Also ich meine, selbst wenn du heute ein Elektroauto hast, ist das Thema Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur ja nach wie vor eins. Man kann es ja einfach nicht wegdiskutieren und ja, also ich glaube, es gibt da noch viel zu tun an strukturellen Fragen, die gar nicht mit einer Einzeltechnologie zwingend auch zu tun haben, sondern die das Land insgesamt wieder auf Tempo bringen und denen, die was machen wollen, einfach auch das schnelle Tun ermöglichen und dann können wir uns die Subventionen möglicherweise auch sparen.
Das Gute für uns ist, uns gehen die Themen nicht aus, weil das wird uns wahrscheinlich noch häufiger über den Weg kommen. Ansonsten, ich bleib dabei, es ist sehr gut zu sehen, dass es Felix gibt, dass es Deep Drive gibt und dass es tatsächlich auch aus unserer Automobilindustrie-DNA heraus so starke Startups gibt und von daher der Automobilsektor hat für mich eine ganze Menge Optimismus, dass wir da weiter innovieren und weiter ein ganz starker Player weltweit bleiben. Von daher, lieber Thomas, das war eine wunderbare Startepisode. Wir freuen uns auf die nächsten.
Genau so. Thorsten, mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Deep Tech Unlocked. Ein Podcast mit Thomas Lange und Thorsten Lambertus von 1E9. Wenn's euch gefallen hat, bewerten, kommentieren, teilen und weiterempfehlen. Und wenn ihr euch für Zukunftstechnologien und Innovationen interessiert, schaut vorbei auf www.1e9.community. Bis zum nächsten Mal.